Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es eigentlich sogar um zwei Themen. Eines, was erst oft spät bedacht wird, aber große Auswirkungen haben kann, nämlich die Erbschaft. Denn Erben bedeutet nicht nur mehr Eigenkapital, es geht auch um Sicherheiten, Zinsen, Tilgung und den richtigen Umgang mit Risiken. Besonders dann, wenn mehrere Erben beteiligt sind oder Wohnrechte im Spiel sind. Außerdem schauen wir auch auf das Thema Paare ohne Trauschein. Wie bewerten Banken gemeinsame Finanzierung und was sollte man unbedingt regeln, damit es im Ernstfall nicht kompliziert wird? Wir sprechen über typische Fallstricke, praxisnahe Lösungen und geben klare Tipps, worauf ihr achten solltet, bevor ihr zur Bank geht. Zu Gast habe ich dazu Bianca Lenz-Guggenhahn und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Hallo und herzlich willkommen, Bianca.
Ja, hallo Anna. Ich freue mich auch, im Podcast zu sein.
Bianca, kannst du uns kurz erklären, was das Thema Erbschaft mit Baufinanzierung zu tun hat?
Erbschaft und Baufinanzierung sind ja erst einmal zwei unterschiedliche Themengebiete. Aber diese Themengebiete haben natürlich auch Schnittmengen miteinander. Also beispielsweise, ich erbe eine Immobilie, muss vielleicht Miterben ausbezahlen und brauche dafür eine Finanzierung, muss vielleicht renovieren, modernisieren, braucht dafür eine Finanzierung, möchte die geerbte Immobilie verkaufen und braucht dafür vielleicht einen Überbrückungskredit oder ganz böser Fall, während der Darlehensphase stirbt ein Mitdarlehensnehmer oder ein Miteigentümer. Das sind so die Themen, die sich da überschneiden.
So sind wir ja auch auf die Verkopplung so dieser zwei Themen sozusagen gekommen, ne? Diese Ehe ohne Trauschein und eben die Erbschaft generell. Wie kann man sich bei einer Erbschaft oder wie kann man sich eine Erbschaft beim Hauskauf oder Bau wie kann die sich als Eigenkapital auswirken? Vielleicht schauen wir uns das zuerst mal an.
Ja, also es kommt natürlich darauf an, was ich erb. Wenn ich Bargeld oder Vermögensgegenstände erb, die ich schnell zu Bargeld machen kann, dann ist es sehr, sehr einfach. Dann bringe ich das Bargeld mit rein in eine Finanzierung. Aber auch eine Immobilie kann ich ja mit reinnehmen in die Finanzierung, zum einen als Zusatzsicherheit oder beispielsweise ich behalte die Immobilie, baue sie für mich um, ja, oder ich verkaufe die Immobilie und ziehe dann das Geld draus. Also da gibt es schon auch ja einige Möglichkeiten.
Was müssen denn Käuferinnen und Käufer und Bauherren beachten oder wissen, wenn ein geerbtes Haus oder Grundstück in die Finanzierung mit einfließt?
Was sie generell wissen müssen, also so ein geerbtes Haus oder ein Grundstück ist auf jeden Fall ein Wertgegenstand, den die Bank wie Eigenkapital sieht. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Grundstück erbe und das Grundstück für mich dann bebauen möchte, dann ist der Wert des Grundstückes für die Bank Eigenkapital. Also das heißt, es erleichtert mir die Finanzierung und ich bekomme natürlich auch ganz andere Konditionen, bessere Zinsen, ja. Genauso auch das Haus, ich kann es verkaufen oder ich kann es eben auch selbst nutzen. Aber den Teil, den ich erbe, das ist mein Eigenkapital.
Und aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel das Elternhaus erbe, aber woanders eine Immobilie kaufen möchte, dann kann ich das auch als zusätzliche Sicherheit nutzen, oder?
Genau, richtig. Dann kann ich das als zweite Immobilie eintragen lassen. Diese zweite Immobilie hat natürlich für die Bank einen Wert und dadurch ist die Finanzierung für meine Immobilie viel leichter bei der Bank zu platzieren, weil ich ja eine sehr, sehr große Sicherheit biete, indem ich zum Beispiel zwei Immobilien der Bank anbiete für mein Darlehen.
Habe ich da dann einen Vorteil bei der Bank? Also so einen Zinsvorteil oder sowas Ähnliches?
Genau, ja. Der Zinssatz von der Bank richtet sich ja auch immer danach, wie sicher ist die Finanzierung? Ist da ein Risiko für die Bank? Sieht da die Bank ein Risiko? Sieht die Bank weniger ein Risiko? Ja. Und wenn ich werthaltige Sicherheiten habe, also wenn ich zwei Häuser habe und da nur eins finanziere, dann kann der Bank ja gar nichts passieren, wenn ich mein Darlehen nicht zurückbezahle, weil die hat ja dann zwei Häuser als Sicherheit und das wirkt sich sehr, sehr groß auf den Zinssatz aus. Also da habe ich schon einen großen Zinsvorteil daraus.
Nehmen wir mal an, in Deutschland bekommen ja die meisten Menschen mehr als ein Kind. Also es gibt so zwei Geschwister, die ein Haus erben. Der eine will es haben, der andere nicht. Wie ist da der Prozess und wie kann dann auch eine Finanzierung zustande kommen?
Also nehmen wir mal an, es sind zwei Geschwister und die erben das elterliche Haus. ein Geschwisterteil möchte das Haus sehr gerne für sich behalten und das andere Geschwisterteil sagt, naja gut, ich möchte aber das Vermögen draus, also das Bargeld raus, ja. Dann steht als erstes mal an, sich auf den Wert der Immobilie, also auf den Wert des Hauses zu einigen, ja. Und da würde ich dazu raten, dass man erstmal hergeht und sagt, wir schalten jetzt einen Gutachter ein, wir lassen ein Gutachten erstellen, das akzeptieren wir dann auch beide und so haben wir den Wert des Hauses ermittelt. Jetzt in dem Beispiel, das Haus hat beispielsweise einen Wert von, ich sage jetzt einfach mal 500.000 Euro. Dann werden an das Geschwisterteil, das das Haus nicht übernehmen möchte, eben 250.000 Euro ausbezahlt. Und das Geschwisterteil, das das Haus übernehmen möchte, hat dann den Wert mit 250.000 aus dem Haus.
Also das eine Geschwisterkind muss sozusagen dem anderen dann die 250.000 zahlen.
Genau, würde das ausbezahlen, richtig, würde sich das Erbe ausbezahlen lassen. Und wenn wir jetzt weitergehen, ja, nur noch mal als Beispiel, damit es genauer wird. Jetzt sagt das Geschwisterteil, das das Haus übernimmt, ich möchte es auch modernisieren, brauche nur mal vielleicht 150.000 Euro für die Modernisierung an Kosten, kommen noch ein bisschen Notargebühren dazu, vielleicht mit 5.000 Euro. Das heißt, dann hätten wir eine Summe, die 250.000, die 150.000 Modernisierung und die Kaufnebenkosten mit 5.000 von 405.000. Aber der Wert für die Bank sind in dem Fall 650.000, weil die 250.000 aus dem vorhandenen Erbe kommen ja da auch noch mit dazu. Das heißt, ich habe da einen super Beleihungsauslauf. Also das heißt, das Verhältnis Darlehenssumme zum Wert der Immobilie liegt bei um die 60%, was natürlich sich wiederum sehr, sehr positiv auf den Zinssatz auswirkt.
Es gibt ja auch manchmal so Konstellationen, wo die Erbverhältnisse noch nicht so ganz geklärt sind. Wie geht man da denn am besten vor? Also hattest du sowas schon mal vielleicht auch in der Praxis oder was sollte man da denjenigen raten, wenn das halt irgendwie vielleicht relativ frisch ist?
Also es ist natürlich so, wenn die Erbverhältnisse noch nicht geklärt sind, ja, dann ist es auch de facto kein Erbfall. Das muss man einfach sagen. Ein Erbfall ist es erst, wenn tatsächlich der Erbschein vorliegt und das nützt gar nichts. Das nützt weder was für die Finanzierung noch für Sonstiges. Es muss geklärt sein, der Erbschein ist da und dann erst kann auch so eine Erbschaft wirklich mit in eine Finanzierung oder was auch immer einfließen.
Und nehmen wir mal an, das ist passiert. Also es gibt einen Erbschein und Testament und alles ist geregelt. Aber einer der Angehörigen, der hat zum Beispiel ein Wohnrecht oder ein Mietsbrauchrecht in dem Haus. Es gibt es ja manchmal, vor allen Dingen in dieser Konstellation, wenn so ein Elternteil vielleicht verstirbt und ein Kind erbt, dann hat das eine Elternteil noch ein Mietsbrauchrecht oder ein Wohnrecht in dem Haus. Wie kann man damit umgehen, wenn man trotzdem dann überlegt, vielleicht die Immobilie zu verkaufen oder aber auch zu modernisieren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, Wohnrecht und Nießbrauchrecht. Das Nießbrauch, das ist etwas weitläufiger wie das Wohnrecht. Also wenn ich Nießbrauch auf eine Immobilie habe, dann gehören mir auch die Mieterlöse. Also wenn es vermietet ist, gehören mir auch die Mieterlöse. Bei einem Wohnrecht, da habe ich eben, wie es auch schon heißt, das Wohnrecht. Diese beiden Rechte sind natürlich sehr, sehr starke Beschränkungen auf eine Immobilie. Und üblicherweise enden die erst, wenn der Berechtigte stirbt, also im Todesfall, so ist das Übliche. Ja. Das heißt aber natürlich auch für die Bank, die es dann beleihen soll, wenn so ein Recht, Nießbrauch oder Wohnrecht drauf ist, ist die Immobilie nicht sehr werthaltig für die Bank. Das heißt, die meisten Banken finanzieren dann tatsächlich nur, wenn dieses Nießbrauch oder Wohnrecht im Rang nach der Bank zurücktritt. Also erst kommt die Grundschuld der Bank und dann kommen diese Rechte, ja. Was aber natürlich auch bedeutet, wenn es wirklich zu einer Verwertung, also zu einer Zwangsversteigerung kommt, ist das Wohn- oder Nießbrauchsrecht wertlos. Also das ist so zweischneidiges Schwert. Wenn eine Bank gefunden wird, die das jedoch finanzieren würde, dann sicherlich mit ganz, ganz erheblichem Zinsaufschlag.
Also da ist sozusagen der Vorteil, den wir so eingangs besprochen haben, dass wenn man jetzt ein unbelastetes Haus hat, sozusagen, also nicht nur unbelastet, sondern auch ohne irgendwie Rechte, Nießbrauch oder Wohnrecht, wo du sagtest, da ist, das kann dann als Sicherheit und das kann zu einem Zinsabschlag führen, das wäre in dem Fall eher dann nicht so.
Nee. Also deswegen hat man ja auch die Beschränkung drauf. Im Prinzip kann derjenige mit dieser Beschränkung mit der Immobilie noch nicht viel anfangen, sondern tatsächlich erst, wenn auch diese Rechte in Abteilung 2 dann gelöscht sind.
Wenn wir noch mal ein bisschen auf dieses Thema wilde Ehe schauen. Das gibt es ja heutzutage total häufig. Also viele Paare leben unverheiratet zusammen. Welchen Unterschied macht das denn im Zusammenhang mit der Baufinanzierung, also im Unterschied zum Eheverhältnis?
Also zum einen ist es natürlich, müsste man es betrachten für die Personen selber, ja, die unverheiratet miteinander finanzieren. Da macht es natürlich schon einen großen Unterschied, weil da gesetzlich einfach nichts oder nicht viel geregelt ist. Ja. Bei unverheirateten Paaren, die haben keine Freibeträge, da ist natürlich die Erbfolge auch nicht geregelt, das sind ja wie Fremde zueinander. Also das heißt, unverheiratete Paare müssten das alles wirklich privat untereinander regeln und natürlich auch am besten schriftlich. Ja. Das müsste schriftlich geregelt werden.
Schriftlich heißt auch so notariell?
Schriftlich heißt jetzt erst einmal, dass sie sich zusammen ein Schriftstück entwerfen und es beide unterschreiben. Natürlich ist es immer besser notariell oder mit dem Rechtsanwalt, aber rechtsgültig wäre es natürlich auch, wenn die einen privatschriftlichen Vertrag miteinander schließen. Ja.
Und wie wirkt sich das dann auf die Baufinanzierung aus?
Also auf die Baufinanzierung selber hat es eigentlich keine Auswirkungen, also was die Darlehensvergabe anbetrifft, also was die Bankdarlehensvergabe anbetrifft, hat es eigentlich keine Auswirkungen, weil die Bank selber, die hat ja jetzt in diesem Fall 2 Darlehensnehmer, die haften gesamtschuldnerisch, also gesamtschuldnerisch bedeutet, jeder steht für alles ein, also hat die Bank da erst einmal keinen Nachteil, was die Bank anbetrifft. Natürlich untereinander, was die Baufinanzierung anbetrifft, das ist wieder ein anderes Thema. Gell?
Also die haben sozusagen die gleichen Chancen mit oder ohne Trauschein. Da gibt es keine besonderen Hürden.
Ja, da gibt es inzwischen bei den Banken wirklich überhaupt keinen Unterschied mehr, ob mit oder ohne Trauschein. Das spielt keine Rolle.
Wenn man sich aber jetzt eben, wenn man leider, wir reden ja jetzt eigentlich heute über wirklich, erstmal denkt man, okay, ja, eine Erbschaft bringt irgendwie was Positives, sie bringt natürlich irgendwie Eigenkapital, aber natürlich geht der ganzen Sache, das haben wir jetzt hier noch nicht erwähnt, aber ja immer ein sehr trauriges Ereignis meistens voraus. Und in diesem Kontext haben wir auch dieses Thema nochmal angeguckt, eben wenn ein Paar, das eben keinen Trauschein hat, wenn einer von beiden verstirbt. Wie ist es, also während das, die Immobilie noch abgezahlt wird, wie sollten Paare oder was sollten Paare in so einer wilden Ehe eben tun, um da die Eigentums- und Finanzierungsverhältnisse rechtlich abzusichern?
Also als erstes mal beim Kauf ist es wichtig, dass natürlich im Grundbuch die Eigentumsverhältnisse geregelt sind. Also dass sich eben beide entweder halbe-halbe eintragen lassen oder je nachdem, wie viel sie Eigenkapital einbringen, von mir aus auch 30 zu 70%, aber dass beide erstmal im Grundbuch drinstehen. Das wäre wichtig. Dann ist natürlich das Thema, wenn einer stirbt, ja, gibt es keine gesetzliche Erbfolge. Das heißt, Sie sollten auf jeden Fall ein Testament machen, wenn Sie möchten, dass der Überlebende dann eben auch diese Immobilie bekommt. Also das wäre wichtig. Und der nächste Punkt sind natürlich auch die Erbschaftssteuerfreibeträge. Die sind ja sehr, sehr gering. Bei unverheirateten Paaren, das sind diese üblichen 20.000 Euro, die jeder hat, während bei Verheirateten sind die natürlich sehr hoch. Das heißt also, es kann dann doch einiges an Erbschaftssteuer anfallen. Aber das müsste man vorher überlegen, wie sichere ich das ab? Möchte ich da vielleicht eine Risikolebensversicherung sowieso abschließen und nehme noch diese Steuer mit rein oder wie auch immer? Ja? Also das sollte man sich auf jeden Fall vorher genau überlegen, wenn man das haben möchte.
Wenn wir mal in die Praxis gucken, ne? Welche Fehler siehst du denn oft bei der Finanzierung in so komplexeren Erb- und Partnerschaftssituationen oder wie kann man die vermeiden? Gibt es da Erfahrungen aus der Praxis?
Komplexere Erbsituationen habe ich eigentlich gar nicht in der Finanzierung, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, ohne Erbschein kann ich in der Finanzierung erstmal gar nichts anfangen, ja. Komplexere Situationen, was jetzt zum Beispiel wilde Ehe anbetrifft, da fällt mir so spontan ein, wenn es jetzt nicht die erste Ehe ist oder wenn einfach von einem Abkömmlinge, also Kinder schon da sind, die eventuell natürlich auch einen Pflichtteilsanspruch haben. Das müsste auch dann nochmal ganz genau beleuchtet werden, wie sich dann diese Eigentumsverhältnisse nachher darstellen, wie man das testamentarisch absichern könnte. Also da würde ich auf jeden Fall dann einen Fachmann wie einen Rechtsanwalt oder einen Notar einschalten.
Ja, okay, das ist auch nochmal eine gute Überleitung. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, da mit Notar, Finanzierungsberater, Steuerberater zusammen zu arbeiten und wie unterscheidet sich auch die Zusammenarbeit der Einzelnen voneinander?
Ja, das ist auch eine gute Frage, ja, weil die arbeiten natürlich ineinander. Zum einen den Notar, den brauche ich erstmal, um den Kaufvertrag überhaupt zu beurkunden. Also um den Kaufvertrag zu schließen, brauche ich einen Notar. Dann wird der Notar auch die Grundschuld für die Bank eintragen oder zumindest mal bestellen. Eintragen macht das Grundbuchamt, aber die Grundschuld bestellen, das sind so die Aufgaben vom Notar. Und natürlich, wenn ich ein Testament notariell machen möchte, wende ich mich auch an den Notar. Beim Steuerberater, der ist für die steuerlichen Fragen von der Finanzierung zuständig. Und da ist es einfach wichtig, wenn ich eine Kapitalanlage beispielsweise kaufe oder einen Teil vermiete von dem geerbten Haus, dass ich mir da steuerrechtlichen Rat einhole, wie ich am besten die Darlehen ausgestalte, wie ich das mit den Mieten mache. Also dafür ist der Steuerberater zuständig. Und ich als Finanzierungsberater, ich erstelle den Leuten ein Finanzierungskonzept, gebe Tipps zur Koordination, wann welche Schritte erfolgen sollen. Außerdem wickle ich dann die ganze Finanzierung ab. In der Regel unterstütze ich dann auch noch bei der Darlehensauszahlung und ich selber stehe auch mit Rat und Tat während der ganzen Darlehensphase zur Verfügung.
Gibt es denn so eine Art Checkliste, was Menschen in diesen Situationen beachten sollten, bevor man zur Bank geht?
Ja, das gibt's und zwar, da würde ich jetzt gerade mal auf unsere Homepage verweisen. Also wir haben eine wirklich super Homepage, einfach unter www.drklein.de. Da finden sich sehr, sehr viele Checklisten, zum Beispiel Rubriken wie in 5 Schritten zur richtigen Baufinanzierung oder die wichtigsten Fragen rund um die Baufinanzierung. Auch Notar- und Grundbuchkostenrechner sind auf unserer Homepage mit eingebunden. Also da findet man sehr, sehr viel Informationen über alle Themen.
Sehr gut, das werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Was ist denn so dein wichtigster Tipp für alle, die so in so einer bestimmten Konstellation, wie wir sie jetzt besprochen haben, eine Baufinanzierung abschließen wollen?
Also mein Tipp wäre, sich frühzeitig mit einem Finanzierungsberater auszutauschen, ja. Einfach auch bei unverheirateten Paaren sich wirklich auch schon im Vorfeld Gedanken zu machen, was passiert, im Falle von einer Trennung so eine Trennungsvereinbarung schon vorher festzulegen, einfach zu machen, was ist, wenn einer handlungsunfähig wird, Stichwort Vorsorgevollmacht. Also das wären so die ganzen Punkte, die ich anraten würde, das schon sehr, sehr frühzeitig sich darüber Gedanken zu machen, wie will ich was haben.
Häufig ist es ja so ein echt ein schöner Moment, wenn man eine Immobilie gefunden hat und möchte die dann kaufen. Aber du, was ich so ein bisschen raushöre, ist, dass du sagst, ja, auch in diesem Hochgefühl sollte man auch an mögliche nicht so positive Szenarien denken und dafür vorsorgen und dafür auch rechtlich sozusagen vorsorgen, ja.
Genau. Und eigentlich finde ich das sogar ein sehr, sehr guter Zeitpunkt in so einem Hochgefühl, ja. bei Paaren, ob verheiratet oder unverheiratet, ist vollkommen egal. Aber da ist man sich ja wirklich sehr wohlgesonnen. Und da wäre das ja wirklich auch ein guter Zeitpunkt, so eine Trennungsvereinbarung zu machen, weil da kann man das alles festhalten, ohne, ja, da ist jeder, denke ich, noch zu Kompromissen bereit. Ja, ist jetzt, ja, ungewöhnlich, aber ich finde es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, muss ich sagen.
Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir bisher besprochen haben. Also beim Erben ist es so, dass man das Erbe, in welcher Form auch immer, als erstmal als Eigenkapital häufig nutzen kann, eben eine Immobilie oder sei es Bargeld. Wenn ich dann eben auch eine Immobilie kaufen will, kann ich das als Eigenkapital einsetzen. Auch ein Grundstück kann ich als Eigenkapital dann bewerten lassen, sozusagen, wenn ich darauf dann bauen will. Oder wenn ich eine Immobilie zum Beispiel erbe, die unbelastet ist und wo es keine Eintragungen gibt wie Wohnrecht oder Nießbrauchrecht, dann kann ich die auch als Zusatzsicherheit nutzen. Da gewährt mir dann die Bank häufig einen Zinsabschlag, was ein Geldwertervorteil sozusagen für mich ist. Wenn ich als Geschwisterpaar sozusagen einer entscheidet sich, er möchte gerne die Immobilie behalten, die geerbt wird oder in der Erbmasse sozusagen ist, der andere sagt, ich möchte das nicht, der wird dann hast du gesagt, dann ist es sinnvoll, einen Gutachter, also so eine neutrale Instanz, sich auszusuchen, die den Wert der Immobilie festlegt. Und dann wird ein gewisser Betrag dann eben häufig 50-50 dann ausgezahlt. Häufig kommen dann nochmal so Modernisierungsdinge dazu, weil das ja oft Immobilien sind, die auch so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Aber du sagst eben, was dann ein großer Vorteil ist, ist, dass die Bank den Beleihungsauslauf sehr, sehr günstig einschätzt, weil das so eine Konstellation ist, wo der Wert dann eben nochmal sich erhöht.
Genau, um meinen Erbanteil, also den Anteil, den ich erbe aus der Immobilie, das ist mein Eigenkapital, das ist quasi wie Bargeld.
Okay, genau, also ich den Teil, den ich dann schon habe, der ist mein Eigenkapital und deswegen verbessert sich der Beleihungsauslauf. Das ist super, dass du das nochmal genauso erklärst. Du hast ja auch dieses Rechenbeispiel genannt. Es gibt diese Beschränkung mit dem Nießbrauchrecht und dem Wohnrecht. Da sagst du, das ist eigentlich so, dass es dann in der Praxis, wenn man eine Immobilie mit so einem Nießbrauchrecht oder einem Wohnrecht erbt, dann bringt es in der Regel nicht so viel für die eigene Finanzierung oder auch wenn man da eine Modernisierung dann hätte, weil die Bank nur, wenn sie dann vor den Rechten eingetragen werden würde, was in der Realität nicht so häufig ist, dann irgendwie noch einen Zinsabschlag gewähren würde. Aber in der Regel ist es eben nicht so und viele Banken finanzieren das auch gar nicht, habe ich verstanden. Insofern bringt das dann jetzt nicht so einen Riesenvorteil oder ehrlicherweise dann gar keinen.
Ja, ist so. Ja, also im Moment gerade nicht, zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich, aber im Moment gerade nicht, ja.
Was ich positiv verstanden habe, ist, egal, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, wenn man einfach, und dann ist es ja auch völlig egal, ob man in einer Partnerschaft lebt oder ob man einfach freundschaftlich verbunden ist, man könnte eine Immobilie zusammen kaufen und das ist völlig also die Banken, denen ist das völlig wurscht, sozusagen, ob man verheiratet ist oder wie auch immer man verbunden ist. Wichtig ist nur, dass man dann privat Dinge regelt, ne? Also du hast gesagt, da sollte man einen privaten Vertrag schließen. Und sagen, wer bringt was ein, wie soll das alles geregelt sein. Wichtig ist auch, dass beide im Grundbuch stehen. Das muss nicht 50-50 sein, sondern das kann auch so sein, je nachdem, was wer als Eigenkapital einbringt. Und wichtig ist eben auch da dann für den Worst Case sozusagen vorzusorgen und zu sagen, okay, wenn dann eben bei so einer eher partnerschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehung, dann ist es eben so, dann gibt es ja nicht diese gesetzliche Erbfolge, deswegen müsste man diesen Faktor schon bedenken und ein Testament aufsetzen, wenn man möchte eben, dass der andere Mitinhaber dann das Haus oder die Immobilie erbt. Und was du auch gesagt hast, was ich total wichtig fand, ist das Thema Erbschaftssteuer, was man in diesem Fall bedenken muss, weil die Erbschaftssteuer, dieser Freibetrag dann nur 20.000 Euro sind. Und auch da sollte man dann vorsorgen, entweder, hast du gesagt, eine Risikolebensversicherung mit diesem Steuer noch bedenken.
Oder das Bargeld oder wie auch immer, genau, ja.
Genau, vorzusorgen. Und was ich so verstanden habe, ist generell, dass man ein bisschen eben, wenn man nicht diese ganz institutionalisierte Konstellation hat, dass man dann selber besser sozusagen vorsorgen muss für den Worst Case, also eine Trennungsvereinbarung, auf das Thema Vorsorgevollmacht achten, um eben in dem Worst Case, wo man dann ja ohnehin wahrscheinlich andere Themen im Kopf hat, dann nicht noch auf Streitigkeiten achten zu müssen.
Nein, also Trennungsvereinbarung und Vorsorgevollmacht ist für verheiratete Paare ganz genauso wichtig wie für unverheiratete, weil da geht ja dann nachher auch der Streit oftmals los, gell? Ja.
Das war das, was du sagtest, das ist hoch zu nutzen, um dann auch für das Emotionale hoch zu nutzen, um dann auch für schwierigere Situationen vorzusorgen. Möchtest du noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, wir haben jetzt soweit alles gesagt, ja. Du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst, Anna. Hat mir gut gefallen.
Es hat mir gut gefallen. Vielen Dank, dass du so ausführlich geantwortet hast und sehr viel Licht ins Dunkel gebracht hast. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Bianca.
Ja, sehr gerne, Anna. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen oder kann dem einen oder anderen ja mit den Ausführungen helfen.
Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@derklein.de. Dort sind auch Themenwünsche, Kritik und Lob herzlich willkommen.